Hallo, ich bin Deborah Karsch, ich bin Geschäftsführerin von Persolog und ich habe in diesem Podcast darüber gesprochen, wie Führung in Zukunft erfolgreich weiterhin funktionieren kann und gleichzeitig wirst du von mir auch den größten Führungsfail in Sachen Projekte erfahren.
Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hallo Deborah, schön, dass ich dich in meiner Sendung Leadership Made Simple darf begrüßen. Und wie immer starte ich mit der Frage, was macht dich zum Leader?
Das ist echt eine schwierige Frage, die ich gar nicht so in einem Satz beantworten kann. Ich glaube, wenn ich es runterbrechen muss, ist auf jeden Fall für mich total wichtig, was für ein Mindset ich als Leader habe. Also was denke ich eigentlich als Leader? Und ich sage immer, für mich ist mit der wichtigste und zentralste Gedanke, dass ich das Anliegen habe, die Menschen, für die ich verantwortlich bin in der Führung, wirklich stärker zu machen als mich selber. Das sage ich immer so. Also mein Ziel in der Führung ist es, Menschen stärker zu machen. Und was macht mich daran als zum Leader? Ich würde sagen, es ist dieses, wir wollen Menschen befähigen, wir wollen sie dazu bringen, dass sie was machen können und wir wollen letztendlich, oder mein Ziel ist immer, dass sie halt so weit über sich hinauswachsen, dass sie es selber nicht für möglich gehalten hätten. Und dann würde ich sagen, Job erledigt.
In meinen Seminaren verfolge ich oft die Idee, dass ich den Teilnehmern sage, sie sollen in ihrer Führung ihre Arbeit so ausgestalten, dass sie operativ überflüssig werden. Geht das auch ein bisschen in deine Richtung?
Ja, das geht auch in meine Richtung. Also manchmal finde ich es total schwierig, sich operativ komplett überflüssig zu machen, ne, weil viele Führungskräfte, ich eingeschlossen, arbeiten manchmal auch noch gerne operativ irgendwie ein bisschen mit. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt. Aber ich glaube, es ist auch diese Angst, sich davon zu befreien, dass zum Beispiel irgendjemand einen überholt. Das erlebe ich oft ich mache ja viele Seminare und arbeite viel mit Führungskräften, auch in Coachings. Und ich sag mal, gerade früher war es natürlich absolut zentral, mehr Wissen als die anderen zu besitzen. Und das hatte ich irgendwie legitimiert dazu, Führungskraft zu sein. Aber das ist einfach nicht mehr der Fall heutzutage. Sondern es geht halt darum, du kannst es gar nicht mehr selber managen. Es ist alles viel zu komplex. Ein Marketingjob macht heute eine Abteilung von 40 Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich davon zu befreien, selber allwissend sein zu müssen, sondern wirklich sich darüber zu freuen, wenn Menschen besser in Dingen werden, als man selber ist. Und ich glaube, das ist aber noch nicht so richtig angekommen. Ne? Führungskräfte haben immer noch so das Gefühl, ich muss mich irgendwie dadurch behaupten und ich muss das noch besser können. Und einerseits geht es natürlich darum, dann zu sagen, okay, ich muss eigentlich gar nicht mehr da sein, ich könnte weg sein, Job erledigt. Aber es geht mir auch darum zu sagen, nicht nur einfach Job erledigt, sondern nicht mehr da sein, sondern auch dieses, hey, die Menschen wachsen über sich hinaus. Und dann müssen sie gar nicht, ich sage auch immer, mir ist nicht so wichtig, dass die Leute 10 Jahre hier sind. Aber ich will, dass sie danach mich in 10 Jahren anrufen und sagen, in der Zeit, in der ich da war, da habe ich so krass viel gelernt. Das hätte ich niemals gedacht.
Bei uns, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, gab es früher noch die Idee und vielleicht sogar eine Art von Mindsetting, Wissen ist Macht und Macht nicht weiter.
Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt halt absolut passé, ne? Also damit kannst du nichts mehr anfangen. Aber es ist für viele Führungskräfte, gerade in stark hierarchischen Unternehmen natürlich, ist es noch ein Thema. Oder sie suchen nach einer neuen Legitimation, sage ich mal, weil die halt nicht mehr da ist. Mhm.
Du bist ja seit über 7 Jahren CEO, Geschäftsführerin der Persolog GmbH. Mhm. Wie muss man sich so einen Alltag von dir vorstellen? Wie läuft der im Allgemeinen ab?
Ja, momentan ist mein Alltag wirklich besonders, weil ich weiß nicht, ob du es auf LinkedIn gesehen hast, ich ja mit Baby auf der Arbeit bin. Das heißt, momentan ist es wirklich nochmal extremer als sonst. Ich mache sehr unterschiedliche Dinge. Also einmal bin ich natürlich strategisch verantwortlich. Das heißt, ich habe viele Strategie-Meetings mit verschiedenen Teams. Ich führe auch also quasi die Führungskräfte von den Teams direkt. Das heißt, ich mache auch wirklich operative Führungsarbeit. Es gibt aber natürlich genauso viele Momente, wo ich einen Podcast aufnehme, ein Video drehe, wie wir beide jetzt gerade. was machen. Ich schreibe gerne Artikel. Ich schreibe also heute noch bei Blogartikel für Persolog. Ich habe viele Termine mit Kooperationspartnern. Also es ist komplett bunt gemischt, ne, von wirklich stiller Arbeit, Forschung. Heute Morgen habe ich zum Beispiel für unseren Community-Tag nächste Woche, in zwei Wochen, habe ich einiges vorbereitet. Und das ist dann wirklich so Grundlagenarbeit und bis hin zu, sage ich mal, mit Menschen arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, was mir halt so gut gefällt. Aber dieses jeder Tag ist so ein bisschen anders.
Wenn man deine Arbeit betrachtet, auf der Stufe eines CEOs, es gibt hier bestimmte Managementaufgaben, Organisation und so weiter. Genau. Es gibt das sogenannte Leadership-Führen der Mitarbeiter. Kannst du das so aufteilen? Wie viel Zeit brauchst du ungefähr für reine Managementaufgaben? Was sind eigentliche Leadership-Aufgaben, die du machst?
Ja, das ist interessant, weil ich das tatsächlich im letzten Jahr stark getrackt habe, um zu gucken, wie lange brauche ich denn für was und auch nachzujustieren, wie viel möchte ich in was investieren. Und mein Ziel ist es immer, 50% meiner Arbeitszeit wirklich in die Führung zu investieren. Da bin ich momentan noch nicht ganz. Das liegt einfach tatsächlich aber an der Situation, dass ich aktuell mit Baby auf der Arbeit bin. Also ich habe natürlich auch noch mehr als Managementaufgaben. Ich habe noch ein paar operative Aufgaben im Sinne von Vorträge halten, sowas wie jetzt Content drehen, Podcasts machen, Videokurse machen. Das ist bei mir auch nochmal so 25%, dann habe ich 25% ungefähr Managementaufgaben.
Wenn man die Deborah Karsch nicht so kennt, dann kennt man sie zumindest als CEO auch ein bisschen als Aushängeschild von Persol GmbH. Die Frage, wer bist du im Sinn von Grundüberzeugung, Werte und warum stehst du heute da, wo du bist? Wie kannst du am besten auf diese Frage antworten? Wer bist du?
Ja, das versuche ich immer mehr selber herauszufinden. Ich habe einen Vortrag von Bodo Jansen gehört, wo er gesagt hat, ja, das weiß ich eigentlich selber nicht so genau und ich finde es immer mehr heraus, indem ich in die Kommunikation mit anderen Menschen gehe und mal gucke, was denken die denn über mich und wie wirke ich denn und was kommt denn da an? Und das fand ich echt eine gute Antwort, ne? Ich glaube, man findet einfach im Leben immer mehr über sich heraus. Was ich halt definitiv weiß, ist, dass es für mich zum Beispiel wichtig ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich wirklich eine Wirksamkeit hat, wo ich was beeinflussen kann im Sinne von die Welt so ein Stückchen besser machen. Das mag jetzt so ein bisschen abgehoben klingen, aber mir geht es wirklich darum, dass ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles mit dem, wie ich meine Zeit verbringe. Und ich habe extreme Probleme zum Beispiel damit, wenn ich das Gefühl habe, Kunden werden abgezockt. Oder es wird nicht mit offenen Karten gespielt. Ich habe Probleme damit, wenn ich das Gefühl habe, Mitarbeiter werden nur ausgenutzt und ausgenommen. Also natürlich kann ich hier bei Persolog auch noch viele Dinge besser machen, das ist keine Frage. Aber trotzdem ist es mir für mich immer ein wichtiges Anliegen, dass wir die Leute nicht nur als Arbeitskraft sehen, sondern dass wir einfach einen Raum schaffen wollen, wo Menschen wachsen können, natürlich auch leisten können und sich weiterentwickeln. Und das ist für mich so einer der zentralen Werte, also immer wieder sich zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, bodenständig zu bleiben, dann nicht abzuheben wegen irgendwelcher Dinge, sondern einfach sich immer wieder mit zu reflektieren, zu verbinden, immer wieder auch zu fragen, ist die Ausrichtung dessen, was ich noch tue, das Richtige, muss ich nochmal woanders hingucken? Und ich glaube, das sind so Themen, die mich sehr stark ausmachen und auch als Unternehmerin nachher ausmachen. Außerdem muss man sagen, was total wichtig für mich im Leben ist, ist tatsächlich sind die Beziehungen. Harvard-Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, 80 Jahre lange Forschung, die zitiere ich immer mal wieder. 80 Jahre haben verschiedene Forscher geguckt, was macht den Menschen eigentlich zufrieden und glücklich? Und man kann es wirklich in einem Wort zusammenfassen, es sind die Beziehungen. Und diese Beziehungen versuche ich wirklich sehr stark in meinem Leben auch zu pflegen, also meine kleine Familie, aber auch die erweiterte Familie, Freunde, also die Menschen, die mir einfach wichtig sind im Leben. Auch das ist ein ganz wichtiger Wert für mich. Immer Family first, Business second.
Du hast es vorhin schon angesprochen, in der Mitarbeiterführung ist für dich der Fokus auf die Stärken der Mitarbeiter und die Mitarbeiter in ihren Stärken weiterzubringen. Was sind denn deine Stärken?
Ja, meine größten Stärken sind, dass ich einfach Dinge anpacke und den Mut habe, Sachen anzugehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wohin es geht. Und ich habe immer die Augen offen, ne? Was könnte man noch machen? Mir gehen nie die Ideen aus, das ist eher ein Problem manchmal. Also ich muss eher aufpassen, dass ich nicht zu viele Ideen reinwerfe, dass wir fokussiert bleiben. Na, ich brauche immer so eine grüne Wiese, auf der ich experimentieren kann. Und dann bin ich einfach unheimlich schnell darin, Sachen auch im Unternehmen tatsächlich zu etablieren und umzusetzen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch damals in der Corona-Zeit, ne, die ja für viele Weiterbildungsunternehmen wirklich extrem problematisch war, für uns auch nicht einfach gewesen, aber wir waren einfach unheimlich schnell komplett online, komplett digital. Und das ist schon, ich sag mal, das darf man ja fast nicht laut sagen, aber ich hatte natürlich schon auch Spaß in der Krise, ne, weil du natürlich dann plötzlich Sachen innerhalb kürzester Zeit durchziehen kannst und diese Dinge also voranzubringen, laufen zu lassen, neue Dinge zu machen, gehört absolut zu meinen Stärken. Wenn ich das 80. Mal ein Seminar machen muss hingegen, muss man mich schon sehr stark motivieren. Also du wirst selten ein Seminar 1:1 von mir nochmal genauso kriegen.
Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Die Stärken. Wichtig ist ja, dass man seine eigenen Stärken auch kennt. Und
ja,
das Gemeine ist ja, dass in jeder Stärke der Ansatz einer Überstärke steckt. Und von
absolut,
da, ja. So, was denkst du, welche Art von Stärken kann dir auch selber ab und zu im Wege stehen oder macht dir vielleicht das Leben schwer?
Ja, ist die Schnelligkeit. Also ist 100% die Schnelligkeit, die natürlich einerseits eine Riesenstärke auch für das Unternehmen ist. Andererseits übersehe ich dadurch manchmal Sachen und muss dann manche Entscheidungen rückgängig machen zum Beispiel, weil ich einfach 1-2 wichtige Fakten nicht gesehen habe. Und andererseits ist es einfach so, ne, fordern ist ja gut. Ich sage auch jedem Menschen, der hier bei Persolog anfängt, schon im Bewerbungsgespräch, ich werde dich herausfordern. Aber manchmal ist ein schmaler Grat zwischen herausfordern und überfordern. Mhm. Und da muss ich immer wieder aufpassen, gerade bei Menschen, die vielleicht auch eben mehr Routinen mögen und nicht ständig was Neues machen möchten. Und manchmal muss man auch sagen, durch die vielen Ideen, die ich habe, muss man aufpassen, dass nicht zu viele Baustellen bei Persolog entstehen. Aber da habe ich viel gelernt einfach in den letzten Jahren, gerade wenn du IT-Projekte, ich habe ein großes IT-Projekt wirklich an die Wand gefahren, daraus habe ich extrem viel gelernt, okay, du musst strukturierter rangehen, Schritt für Schritt rangehen, nicht 5 IT-Projekte gleichzeitig. Und das hat mir schon sehr geholfen, an dieser, sage ich mal, manchmal über stark eingesetzten Stärke ein bisschen zu feilen und wirklich an den wichtigen Momenten auch nicht zu übertreiben.
Also wie muss man sich das vorstellen mit der Geschichte der IT-Projekt, das du an die Wand gefahren hast? War das einfach ein kleiner Unfall oder was war das?
Ah, das war wirklich das war wahrscheinlich, wenn man jetzt businessmäßig sehen will, wahrscheinlich mein größter Fehler oder Fehlentscheidung, die ich jemals getroffen habe. Das war so mein erstes großes IT-Projekt. Also ich habe ein CRM hier im Unternehmen eingeführt, weil ich einfach der Überzeugung war und nach wie vor übrigens auch bin, dass wir mit dem alten CRM einfach nicht weiterkamen und ich dachte, wir müssen eben mehr mit den digitalen Sachen mithalten können. Und ich habe dann damals, weil ich jemand bin, der sehr stark auch versucht, die Menschen ja zu fördern und zu fordern und ihnen Aufgaben zu geben, mich wenig eingemischt in den Auswahlprozess und habe dann schon gemerkt, so ein bisschen gab es Reibungen und Schwierigkeiten. Aber ich dachte dann auch, okay, komm, irgendwie wird es schon laufen. Und der Widerstand wurde immer größer. Und dann sind eigentlich so die typischen Probleme beim IT-Projekt, sage ich heutzutage. Also IT programmiert und heute weiß ich, wie man es besser macht. Ne? IT programmiert und Anwender sind irgendwie unzufrieden und Tool wurde von irgendeinem externen ausgesucht. Mhm. Ja. Und genau so war es. Und diese Dreierkombination war einfach super ungünstig. Und ich habe dann schon gemerkt, ja, so irgendwie rund läuft's nicht. Und ich habe dann auch gemerkt, da ist Widerstand bei den Anwendern. Aber ganz ehrlich, ich dachte halt, ja, die müssen ja nachher damit arbeiten. Was sollen sie denn machen? Es muss halt funktionieren. Und mein Learning war aus diesem großen Projekt, natürlich haben sie damit gearbeitet, aber nie richtig. Also dieses Tool hat nie seine volle Kraft entfaltet und war letztendlich auch das absolut falsche Tool für uns. Also was habe ich daraus gelernt? Wir haben dann 3,5 Jahre später nochmal eins eingeführt, weil damals, muss man sagen, war sehr teuer. Ich wusste dann sehr schnell, okay, das war leider nichts, wir müssen das nochmal machen. Aber dann habe ich schon erstmal gewartet und geguckt, bis der richtige Moment auch da war, weil man natürlich sich vorstellen kann, die Leute waren jetzt nicht begeistert, als ich gesagt habe, jetzt machen wir es nochmal, ne? Aber wir haben es besser gemacht. Also von daher bin ich sehr froh, dass ich heute sagen kann, wir haben ein zweites CRM-System eingeführt und das hat richtig gut funktioniert. Von Anfang an mit den Anwendern gearbeitet, von Anfang an geschaut, dass einfach der Übergang smoother ist und dann hat das auch richtig gut funktioniert.
Als Person nehme ich dich wahr, so als Powerfrau, oder? Die kommt mit Ideen, die mit Überzeugung, gibt ihr Charisma mit rein, gibt Gas. Da kann es fürs Umfeld nicht immer einfach sein, hier mal hinzustehen und zu sagen, Moment mal, Deborah, jetzt gehen die Pferde mit dir durch hier, jetzt gehst du zu weit. Wie stellst du sicher, dass bei deiner Energie und auch bei deinem hohen Tempo, das du an den Tag legst, das Feld um dich herum noch etwas sagen kann und dass du das überhaupt noch wahrnimmst?
Ja, also erstmal sind wir sehr strukturiert. Ja, das heißt, ich habe, wir haben einen sehr strategischen Prozess. Also das heißt, wir haben ein Strategieteam. Das ist ein Hierarchie, also teilweise ein hierarchisches Team, teilweise aus Führungskräften, aber auch andere, sage ich mal, Keyplayer sind damit drin. Und da gibt es eine ganz klare Jahresplanung und es gibt Quartalsmeetings, die quasi für jeden Quartal sind und dann nochmal zwischen Quartalsmeetings, die mit denen wir gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Das heißt, es sind insgesamt 8 Meetings plus ein Auftaktmeeting jedes Jahr. Und ich stelle, also das ist die Kernstrategie, die wir umsetzen. Und bei allen Dingen, die ich reinwerfe und allen Ideen, die ich bringe, muss immer geprüft werden, passt das zu dieser Strategie? Und in der Regel besprechen wir das dann auch da in der Gruppe. Das heißt, ich entscheide das eben nicht alleine, sondern wir entscheiden das in der Gruppe. Und ich habe Gott sei Dank wirklich, muss ich sagen, inzwischen einfach ein Team, was mir auch absolut offen Veto gibt und sagt, Bora, das macht keinen Sinn und lass uns mal langsamer hingucken und es ist nicht realistisch, dass wir bis dahin fertig werden. Oder die dann einfach sagen, pass auf, das ist eine nette Idee, macht keinen Sinn. Und in der Regel, sage ich mal, höre ich da auch drauf. Es gibt dann manchmal Momente, es gab es erst vor ein paar Monaten, da hatte ich einfach eine Idee und die anderen dachten wirklich, ich habe sie nicht mehr alle. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich war mir einfach so sicher, dass das funktionieren kann. Ich übernehme die Verantwortung dafür, ich bereite alles vor, ihr müsst, habt damit im Prinzip nichts groß zu tun und ich will es einfach ausprobieren, ob es funktioniert. Und das hat in dem Fall zum Beispiel gut funktioniert, ja. Und da gibt es dann schon wieder Momente, in denen ich das auch trotzdem ausspiele, sage ich mal, meine Macht in Anführungszeichen ausspiele. Aber ich versuche wirklich, dass wir als Team Sachen erreichen und dadurch auch ich genügend Menschen habe, die immer wieder Veto geben.
Wenn du jetzt in die Zauberkiste greifen könntest und bei all deinen Stärken noch eine zusätzliche Stärke hervorziehen könntest, was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, schneller zu sehen, wenn ich Menschen nicht mitnehme. Mhm. Manchmal sehe ich das, manchmal aber auch nicht. Also wenn ich Leute gut kenne, dann sehe ich es relativ schnell. Aber manchmal geht es mir auch verloren und dann kriege ich nicht mit, dass irgendjemand gerade hängt. Und das ist schon ein paar Mal einfach ein Nachteil gewesen. Ich glaube, wenn ich noch mehr einfach die Menschen lesen könnte, einfach mitzukriegen, wenn die im Widerstand sind, das würde mir nochmal sehr helfen in meiner Arbeit.
Aber ich habe so den Eindruck von dir, Deborah, an und für die Kenntnisse dazu hast du. Ist es denn das hohe Tempo, das sich daran hindert, noch besser hinzuschauen und den Menschen als Ganzes zu erfassen? Oder auf was führst du das zurück, dass du hier noch einen gewissen Bedarf hast?
Ja, ich glaube, manchmal ist es das hohe Tempo oder auch einfach der Zeitmangel gibt es ja nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage Zeitmangel, dann wird jeder sofort sagen, ja, es ist kein Zeitmangel und das ist es auch nicht. Aber es ist schon, sage ich mal, 365 Tage, inzwischen sind es jetzt meine Eingewöhnung nochmal nach hinten verlegt. Also wir sind jetzt bei 390 oder fast 400 Tagen. Mit Baby auf der Arbeit war, der weiß schon, du musst halt, du hast immer zwei Sachen parallel. Das heißt, ich habe die letzten Gespräche fast immer mit Kind im Raum geführt, wo du immer zwei Aufmerksamkeitsspannen natürlich hast. Und ich versuche dann schon immer mal wieder Zeit zu haben, wo ich eins zu eins mit den Leuten sprechen kann. Aber das ist für mich manchmal nicht so leicht, das alles gut hinzukriegen. Und dann halt die operativen Aufgaben, die Managementaufgaben, die Familie und parallel das andere auch noch zu schaffen. Und dann tendiere ich manchmal schon dazu, zu sagen, okay, komm, wir müssen es jetzt kurz und knapp halten und nehmen mir vielleicht nicht immer genügend Zeit, um da genau hinzugucken.
Kann es auch noch ein bisschen schwieriger machen, dass du mit dir auch sehr streng bist?
Ja, das ist sicherlich so, ne? Aber trotzdem merke ich es ja, dass andere das manchmal einfach besser sehen. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist auch nicht so, dass ich das jetzt überhaupt nicht sehe. Aber ich glaube, du hast ja gefragt, so was würde ich mir wirklich wünschen. Und ich glaube, wenn ich das einfach mehr spüren oder sehen würde, ich denke jetzt einfach so an 2, 3 Fälle in den letzten Jahren, wo ich es schneller hätte erkennen können, dann hätte mir das einfach geholfen. Ja, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es total katastrophal ist oder so, nicht falsch verstehen. Aber das, ich glaube, das hilft einfach immer, wenn du Leute gut einschätzen kannst. Ne? Das machen wir ja auch bei Persolog, dass wir einfach versuchen, Menschenkenntnis zu verbessern von Leuten, dass wir Führungskräften zeigen, worauf musst du achten, was sind die Signale dafür, dass jemand eben im Widerstand zum Beispiel ist. Ne? Und ich glaube, das ist einfach mit der größte Erfolgsfaktor. Also wenn ich verstehe, was ist bei anderen Leuten los, wenn ich es nachvollziehen kann, das ist eins der Dinge, die dich aus meiner Sicht im Business erfolgreich machen und im Privatleben zufrieden machen.
Ja, ich kann dir nur beipflichten. Also ich kenne den Stephen Covey, einer seiner Prinzipien ist oder war ja, erst verstehen, dann verstanden werden. Also,
dann verstanden werden, ja.
Wunderbares Beispiel. Ich möchte noch ein bisschen tiefer zum Thema Leadership gehen. Du befasst dich ja auch sehr viel mit dem Thema Leadership. Was denkst du, was sind heute die zentralen Kernkompetenzen, die eine Person in ihrer Funktion im Leadership auszeichnet?
Ja, also ich glaube, man muss es wirklich unterscheiden und muss sich anschauen, was habe ich für ein Unternehmen, welche Strukturen sind es, welche Hierarchien sind es, wie traditionell ist es noch, habe ich die Leute, die auch mitmachen können. Aber wenn wir jetzt mal, sag ich mal, in die Welt gehen, wo schon Komplexität da ist, wo ich auch denke, wo wir uns immer mehr hinbewegen werden, dann ist ganz klar eine wichtige Fähigkeit, diese Förderung von Innovation und Kreativität, die Förderung von Eigenständigkeit, von Selbstbestimmtheit. Also, dass ich mich eben nicht in jede Entscheidung einmischen muss, sondern dass einfach die Menschen vieles ohne mich entscheiden können. Und ich mir auch nicht zum Beispiel als Führungskraft die ganze Zeit Gedanken darüber machen muss, was entscheiden sie denn jetzt und muss ich mich da jetzt einmischen. Ich glaube aber auch, dass es total wichtig ist, dass man Kommunikation fördert. Also das ist auch eines der großen Hürden, wenn man zum Beispiel hybrid arbeitet, aus meiner Sicht. Das ist immer wieder einfach auch in verschiedenen Studien jetzt nachgewiesen worden. Das ist für das Individuum hat sehr viele Vorteile, zu Hause zu arbeiten. Aber das Problem ist halt, dass einfach der von dem Team Spirit, von dem Teamgeist, von der Innovationskraft, da gehen die Sachen verloren. Und ich glaube, das ist schon eine große Challenge, dass eben trotz aller, ich glaube auch, dass wir Homeoffice und Co. machen müssen. Ja, ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Vor allem als Mittelständler. Aber, ich glaube, es ist schon eine große Herausforderung, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, zu gucken, dass die Leute an Bord sind, dass wir sie halten und dass sie einfach da sind. Und gleichzeitig dann noch dafür zu sorgen, dass einfach die Prozesse und Prinzipien so gut sind, dass das halt auch funktionieren kann.
Mhm. Ja. Ein anderes Steckenpferd, das ich noch auszeichne, also durch verschiedene, werde hier wahrscheinlich den Ansprüchen nicht ganz genügen, ist das Thema von Resilienz. Und für mich ist das so die Erkenntnis nach der Corona-Zeit, dass einerseits vieles hat sich geändert, technisch, also selber hier, wie wir jetzt miteinander uns unterhalten, oder wenn ich meinen Tag heute anschaue, ich hatte morgens zuerst 2 Online-Coaching, dann habe ich ein Konzept vorbereitet für eine Schulung, jetzt mache ich mit dieses Interview, später wird noch einmal ein Online-Coaching kommen, also es hat viele für mich auch sehr positive technische Veränderungen gegeben, hat aber auch gezeigt, dass wir in der Führung, ich spreche natürlich jetzt Prinzip von der Führung, viele Führungspersönlichkeiten haben, die ich als, ich will nicht allzu streng sein, aber so als Schönwetterkapitäne bezeichnen. Ja, also in meiner Freizeit, als Hobby betreibe ich das Segeln und wenn ich einen stabilen Wind habe, dann geht das wunderbar. Wenn aber der Wind alle paar Minuten ändert, dann kann es sehr anspruchsvoll werden. Und ich war dann überrascht, wie viele Probleme sich während der Corona-Zeit aufgetan haben. Und in den meisten Fällen war es ein Führungsproblem. Ja? Also das Thema von Resilienz wurde richtig geboostet und ist heute eines der zentralen Themen, die auch mich beschäftigen. Wie siehst du das in der Fähigkeit, in der Führung, das Thema von Resilienz? Welche Bedeutung hat das heute für dich?
Ja, also in der ISO-Norm, das ist eine internationale Norm für organisationale Resilienz, wurde 2017 schon geschrieben. Da steht folgender Satz drin: Resilienz ist einer der Erfolgsfaktoren, der Schlüsselerfolgsfaktoren für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Also in anderen Worten, ob die in Zukunft überleben oder nicht, oder in anderen Worten als Erfolgsfaktor. Und daran glaube ich absolut. Also es ist ja schon vor Corona, ist diese internationale Norm, die von sehr, sehr viel, sehr, sehr vielen noch sehr viel schlaueren Menschen als mich zum Beispiel geschrieben wurde. Und ich glaube einfach, dass es an absolut zentrale Rolle spielen wird, weil wir natürlich davon ausgehen können, die Krisen werden mit Sicherheit nicht zurückgehen. Also es werden mehr Krisen kommen. Und ich bin ja schon jemand auf einer Persönlichkeit her, der sehr optimistisch ist und auch vorausschaut, ja. Aber ich habe schon genügend Realitätssinn, auch als Unternehmerin, dass ich weiß, heutzutage als Unternehmer, du musst einfach damit rechnen, du kannst jederzeit disrupted werden. Also es gibt so viele Techniken, so viele Möglichkeiten, von denen wir alle jetzt noch gar nichts wissen, wo wir vielleicht einen Teil mitkriegen. Und es Wir denken vielleicht, wir sind sicher, aber wir sind es nicht. Und ich glaube, das ist für mich so einer der Gründe, warum ich glaube, dass Resilienz eben so wichtig ist, weil es eben nicht nur darum geht, das bessere Marketing zu haben oder ne, das bessere Produkt zu haben. Du kannst ja sowohl über Marketing als auch über ein besseres Produkt disrupted werden oder darüber, dass du halt komplett wegfällst. Ja, wenn wir jetzt an DVDs oder sowas denken. Ich meine, mein Mann hat noch so eine komplette Kiste DVDs. Ich versuche sie ihm immer abzunehmen und sage immer, komm, lass uns die vernichten. Und er sagt immer, nein, ich werde hier meine Star Wars Episode und meine Lost-Serien werde ich nicht
vernichten. Das Herz lässt das nicht zu.
Ja, das Herz lässt es nicht zu. Nee, ich habe es bei meinen gemacht, weil ich einfach denke, da bin ich sehr viel rationaler und denke so, okay, was soll ich denn damit machen? Ich werde sie in 20 Jahren vom Speicher wegräumen und dann wegwerfen. Aber was meine ich damit? Dass wir müssen uns darauf einstellen, die Dinge werden noch schneller sich verändern. Überleg mal, was mit ChatGPT jetzt möglich ist. Also das ist einfach der Wahnsinn. Und wie sich, also ich sehe ja auch an meinen jungen Mitarbeitern, wie schnell die auf diese Technologien aufspringen. Weißt du, ChatGPT war keine 2 Wochen raus und die haben alle angefangen, die Marketingtexte damit zu schreiben. Mhm. Also wo ich bin jetzt ein bisschen über 40, ja, ich muss mich schon damit beschäftigen, gucken, okay, was ist das, wie nutze ich das, obwohl ich sehr technikaffin bin. Aber die machen das einfach so nebenher. Und es ist einfach eine andere Generation, die ist digital aufgewachsen und zack, springen die auf diesen Zug auf. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir sehr viel Resilienz brauchen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten.
Mich hat das Ganze daran erinnert, vor allem hier in der Schweiz 2008, die Finanzkrise. Das hat dann dazu geführt, dass es gewisse Auflagen vom Bund gab für die Banken. Eine davon ist, dass die Banken regelmäßig einen sogenannten Stresstest machen. Das heißt, da werden dann bestimmte Faktoren kritisch hinterfragt, wo sie auch entsprechende Fragen beantworten müssen. Für mich eigentlich eine sinnvolle Sache, auch wenn ich es technisch inhaltlich nicht ganz verstehe, was gemacht wird, aber es macht Sinn, einen Stresstest zu machen. Außerhalb der Finanzwelt kennt man das nicht, ob es jetzt eine Unternehmung ist oder eine Person. Weshalb tun wir uns so schwer, dass wir eigentlich, ich meine, das Thema Resilienz ist ja heute, vor ein paar Jahren war das noch so ein Wort, die meisten haben das gar nicht gekannt, heute kennt man es. Und trotzdem, wenn das Verständnis da ist.
Wirtschaftswort 2022, ne? Spätestens davon. Wirtschaftswort war es ja 2022, spätestens da ist es so ein bisschen durchgebrochen.
Ja, aber ich brauche das Wort Resilienz wirklich seit einigen Jahren und ich würde mal sagen, so vor 6, 8 Jahren, wenn ich mit dem Wort kam, war jedes Mal ein großes Staunen, so, Resilienz, so, was heißt denn das? Ist ja mystisches und so. Aber der Stresstest wäre ja so ein Tool. Weshalb tun sich Unternehmen oder auch Persönlichkeiten, ich meine, in der Führung, wo heute nichts mehr stabil ist, du bist praktisch immer in einem dynamischen Umfeld unterwegs. Ja. Also du brauchst eine gesteigerte Resilienz. Weshalb tut man sich immer noch schwer, sich damit zu befassen?
Also erstens ist es einfach so, und das wissen die Unternehmen auch, du hast natürlich keinen Quick-Fix. Also wenn Menschen denken, wir machen jetzt ein bisschen Resilienz, machen mal 2 Seminare und dann ist die Sache erledigt, das ist nicht so. Und das wissen die meisten, glaube ich, schon. Das heißt, du öffnest halt eine Box und du hast noch keine Ahnung, was da alles drin ist. Das ist, glaube ich, ein Thema. Das heißt, die haben so viel jetzt schon zu tun, weißt du? Also ich kenne keinen Unternehmer, oder keine Führungskraft, die zu wenig beschäftigt ist. Die Führungskräfte sind ja alle bis oben hin voll. Es gibt auch zu wenig Führungskräfte. Viele Stellen können gar nicht gut besetzt werden. So, das heißt, die sind eh schon hier. Und jetzt noch zu sagen, okay, jetzt machen wir auch noch Resilienz, was ja für viele, in Sicht vieler Menschen immer noch nice to have ist, ja, weil wir gehen ja noch nicht unter. Und das ist ja genau der Fehler, ja. Also dann, das Problem ist halt, wenn ich mich nicht vorher vorbereite auf die Krise und gucke, wie lange kann ich denn zum Beispiel überleben als Unternehmen? Ja, das ist ja eine ganz klare Resilienzsäule ist das Thema Ressourcen. Dazu gehören auch Finanzen als Unternehmen. Also wie viele Monate, egal jetzt, ob jetzt Unternehmen oder auch, sage ich mal, Privatpersonen, du kannst auch jederzeit einen Job verlieren, oder auch Selbstständige, wie lange kann ich denn überleben, ohne dass ich Geldeinnahmen habe? Und das, finde ich, ist zum Beispiel sowas, wo man sich strategisch absolut damit beschäftigen muss. Aber auch andere Fragen, ne, wie zum Beispiel, ich weiß ganz genau, wo bei Persolog, sage ich mal, nicht vertretbare Stellen sind, weil wir haben dafür ein Wort, wenn wir solche Themen besprechen, nämlich den Busfaktor. Ja, das klingt so ein bisschen böse, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt quasi morgen vom Bus überfahren werde, hat Persolog dann ein Problem. Und es wäre jetzt kein Ries, also natürlich wäre es vielleicht auf Dauer ein Problem, aber es wäre zum Beispiel kein kurzfristiges Problem. Ich wäre vertretungsfähig, andere Leute können Sachen Verantwortung übernehmen. Es wäre nicht so, dass ich irgendwelche Sachen weiß, die nur ich weiß. Ja, aber es gibt schon so 2, 3 kleinere Stellen bei uns intern, wo ich auch weiß, da haben wir ein Busfaktorproblem, da haben wir zwar einen Notfallplan in der Kiste. Und ich glaube, diese Gedanken machen sich viele vielleicht in der Tiefe nicht. Also es wäre für mich zum Beispiel keine Option mehr, Stellen zu schaffen, die nicht vertretungsfähig sind heutzutage. Einfach aufgrund der Schnelligkeit auch, wie Menschen manchmal wechseln, obwohl die, glaube ich, bei uns noch relativ lange bleiben. Aber es ist immer schwierig, wenn du nur eine Person hast, die diesen Job macht.
Wenn ich ein bisschen aushole, oder es geht immer noch um die Frage, weshalb beschäftigen sich nicht mehr mit der persönlichen Resilienz oder der Resilienz der Unternehmung. Wenn ich meine Kunden anschaue, dann mache ich immer wieder die gleiche Feststellung. Es sind praktisch immer die, die in ihrem Markt vorne oder ganz vorne sind. Also die Starken, das sind die, die primär an sich arbeiten. Glaube dir, wenn du die Vermutung äußerst, dass es zeitweise auch damit zu tun hat, dass sie eben keine Zeit haben, weil sie mit Vollgas unterwegs sind und sich nicht mit der Resilienz auseinandersetzen können. Ich vermute aber auch, es ist vielleicht die Angst oder die Idee von die Büchse der Pandora, ja, öffne das nicht. Wenn wir da mal hineintauchen, dann könnten Sachen hervorkommen, die wollen wir gar nicht wissen. Könnte das auch ein Grund sein?
Das meine ich auch, ne? Also die wissen, die machen da Sachen auf, deswegen tun sich auch Chefs immer schwer mit Befragungen, wenn sie selber unter den Prüfstand kommen. Und du weißt nicht, das ist für die so ein unbekanntes Ding und die wissen nicht, was am Ende rauskommt. Also ich glaube immer, es ist beides. Ich weiß noch, ich habe ja in meiner ersten Karriere im Verlag gearbeitet, ne? Da habe ich so Simplify-Produkte und Organisationsentwicklungsprodukte betreut. Und ein Produkt hieß Simplify Zeitmanagement, glaube ich, oder Simplify organisiert. Da war eins der Hauptthemen Zeitmanagement. So, und dann habe ich quasi meine Aufgabe war, eine Leseranalyse zu machen, also zu gucken, wer liest denn unsere Zeitschrift. Dann dachte ich, wer sich so Zeitmanagement-Produkte kauft, das sind dann natürlich die Leute, die auch was über Zeitmanagement wissen wollen. Damals war ich noch Anfang 20, ja, also hatte noch nicht viel Ahnung. Und ich weiß noch, wie spannend diese Erkenntnis für mich war, weil ich die immer wieder so erlebt habe. Ich habe dann Leser besucht und Leser befragt und das Interessante war, es waren Leser, die eh schon Top-Zeitmanagement hatten. Genau. Also es waren nicht die es eigentlich, wenn man ehrlich ist, gebraucht hätten, sondern es waren die schon, sage ich mal, 80% gutes Zeitmanagement haben und die letzten 20% nochmal rausholen sollten. Und das erlebe ich halt immer wieder. Also das heißt, diejenigen, die sich mit solchen Themen beschäftigen wie Resilienz, das sind natürlich oft die auch erfolgreicher sind, weil sie es halt eh schon tun, ja. Und diejenigen, die sich halt nicht damit beschäftigen, die sind eh schon hinterher und die wissen genau, wenn ich es jetzt anpacke, dann fliegt das vielleicht auch alles noch und wird noch schwieriger. Und die haben halt, darf man auch nicht vergessen, einen riesen Batzen an anderen Problemen momentan, die man ja auch irgendwie lösen muss. Ne, zum Beispiel Mitarbeiter finden, Aufträge finden auch. Ne? Ich höre immer wieder mehr Kurzarbeit und solche Dinge in Deutschland zumindest. Ja, und ich glaube, deswegen ist es nicht ein Grund, sondern es sind, glaube ich, einfach ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Aber es ist mir ein Rätsel, warum man es nicht tut. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, für viele Führungskräfte und auch Unternehmer ist es immer noch schwierig, Aufgaben anzupacken, die sogenannte, wenn man die Eisenhower-Matrix, das ist eine Zeitmanagement-Methode, anschaut, B-Prioritäten sind. Also Dinge, die sind wichtig, aber noch nicht dringend. Aber der wichtige Satz ist, jede wirkliche B-Aufgabe, das heißt, jede Sache, die wirklich wichtig ist, wird irgendwann dringend. Ich mache mal das Beispiel mit Gesundheit. Ja, wenn du sagst, wie wichtig ist für dich Bewegung? Bewegung ist in der Regel für uns wichtig, aber halt noch nicht dringend. Wann wird's dringend, wenn ich wirklich ein gesundheitliches Problem habe? Das habe ich auch selber mal erlebt, ja. Und plötzlich merkst du, jetzt wird's richtig dringend, ja. Also es ist nicht mehr nur wichtig, sondern jetzt ist es auch dringend. Und das ist, glaube ich, halt auch so ein Problem, dass die meisten Unternehmer und Führungskräfte eben nicht genügend Zeit sich in dem Alltag nehmen, um solche B-Prioritäten abzuarbeiten. Also ich habe zum Beispiel den Freitag, da mache ich, das sind 20% meiner Arbeitszeit, wenn man es so sieht, ja. Also falls man davon ausgeht, dass ich 5 Tage hätte. Also ich arbeite ja ein bisschen querer, aber sagen wir mal den Freitag. Und da mache ich nichts anderes als B-Prioritäten. Also ich mache keine Daily-Business-Sachen, ich mache keine Show-Fixe, ich mache keine sonstigen Sachen. Ich mache jetzt eine Podcast-Aufnahme mit dir, ja, weil das ist für mich auch eine B-Priorität. Das ist strategisch wichtig, sich selber zu zeigen. Aber ich mache jetzt zum Beispiel keine Besprechungen, was machen wir nächste Woche auf dem Trainertag oder sowas. Ja. Und da beschäftige ich mich mit solchen Fragen. Und wenn du mal 10 Unternehmer fragst oder 10 Führungskräfte fragst, wie viel Zeit hast du denn für solche Aufgaben, dann wirst du bei den wenigsten die Antwort 20% haben.
Ja, also vor allem die, die sich damit weniger konkret auseinandersetzen.
Genau,
ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe. Ne? Also Zeit haben, man muss, also man hat ja immer für das Zeit, für das man sich auch Zeit nimmt.
In deiner Karriere, in deiner beruflichen Karriere, denn für mich heißt Karriere nicht nur Beruf, sondern auch Privates und all das unter einen Hut zu bringen. Du hast viel mit Menschen zu tun, du bist auch ein Beziehungsmensch, du hast auch gesagt, Beziehungen sind zentral. Jeder hat so irgendwo seine Leuchttürme, seine Vorbilder. Hast du das auch? Was sind für dich Menschen, wo du sagst, die haben mich geprägt und vielleicht habe ich sogar das eine oder das andere von denen abgeguckt?
Ja, das ist echt eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und die ich unheimlich schwer beantworten kann, weil ich jetzt nicht so klassisch jemand bin, der Vorbilder hat oder Leute hat, die er total toll findet, sondern ich kann wirklich von jedem lernen. Also ich weiß nicht, ob du die Baulis kennst, die ja hier in Deutschland immer zerrissen werden. Und sicherlich kann man vieles, also es sind so, sag ich mal, Brüder, die mit Porsche und Rolex, mit, keine Ahnung, so 100, ich weiß nicht, was das Ding kostet, 100.000 Euro oder so, sich so ablichten und halt Marketing machen, ja. Und natürlich kannst du die zerreißen, aber wenn man anguckt, was die machen, kann ich auch von denen was lernen, ne? Oder ich kann auch von irgendeinem Mönch, der irgendwo sitzt, was lernen. Also ich habe von so vielen Menschen ein Glück, ja, das ist ja wirklich ein Segen, in meinem Leben Sachen lernen dürfen. Wenn ich sagen müsste, okay, wer hat mich am meisten tatsächlich beeinflusst, ist es einfach wirklich mein Mann. Weil wir sehr unterschiedlich sind und ich von ihm eine ganz zentrale Sache für mein Leben gelernt habe, und zwar einfach andere wirklich so zu akzeptieren und stehen zu lassen, wie sie sind. Und sich bewusst zu machen, dass es immer einen Grund gibt, warum Menschen auch so sind, wie sie sind. Und das klingt jetzt erstmal so normal, ja, aber das war für mich früher viel, viel schwieriger. Ich habe mich viel öfter über Sachen aufgeregt oder dachte, ah Mann, warum ist denn das so? Weil ich so, dann sofort diesen Impuls habe, ah ja, kann man doch ändern. Und von ihm habe ich A gelernt, ne, also auch, dass ich einfach so akzeptiert und stehen gelassen wurde, einfach genau so, wie ich bin. Das war für mich wirklich neu. Und also dass man das auch bei anderen Menschen machen kann. Und das hat mich ganz, ganz zentral auf jeden Fall die letzten Jahre beeinflusst.
Einer meiner ersten Kontakte mit Perslog oder mit DISC, wenn man das so sagen darf, war ein Zusammenkommen mit deinem Vater, Friedberg. Das war ungefähr vor 26 Jahren. Ja? Da kam mir zu euch und ich wurde dort geschult, durch ihn noch mit DISC umzugehen. Und wenn ich ihn heute so sehe, dann sehe ich einfach eine gewisse Veränderung. Was denkst du, wo gibt es Überschneidungen in der Art, wie ihr mit Menschen umgeht, und wo gibt es vielleicht auch Sachen, wo man sagt, das macht mein Vater anders, da habe ich eine andere Idee oder eine andere Sichtweise?
Ja, also erstmal ist es so, dass wir natürlich Gemeinsamkeiten haben, weil wir wahrscheinlich die beiden Unternehmer in der Familie sind und auch, sage ich mal, die beiden sind, die tendenziell vor Menschen stehen oder mit Menschen arbeiten oder die irgendwo hingehen und auch relativ schnell Verantwortung übernehmen, einfach weil sie auch Dinge sehen. Deswegen gibt es auch sicherlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, und natürlich hat auch er mich stark geprägt, ne? Also in einem Haushalt groß zu werden, wo du eben mit 13 das erste Persönlichkeitsprofil machst und über deine Stärken lernst, das ist natürlich ein Privileg, das nicht alle haben, muss man ganz, ganz klar so sagen. Trotzdem musste ich mir bestimmte Sachen auch hart erkämpfen zu Hause, was, glaube ich, gut für mich, meine Persönlichkeit auch war. So, wenn du aber fragst, wo sind wir unterschiedlich, wo sind wir gleich? Ich glaube, ich bin vielleicht manchmal diejenige, die einfach noch mehr, sage ich mal, wenn wir jetzt in DISC-Sprache reden, den D-Anteil rausholt. Also guckt, okay, lass uns gucken, dass es effizient bleibt, dass wir nicht 2 Stunden Meetings machen, wo wir einfach reden. Ich bin einfach auch ein ganz anderer Lerntyp. Ja, also er braucht einfach noch viel, viel mehr den Austausch und tankt noch mehr die Energie aus den Leuten. Also er braucht die Menschen noch mehr, als ich das brauche. Was manchmal natürlich als Trainer viele Vorteile hat. Also ihm fällt es viel, viel leichter, 5 Tage Trainings zum Beispiel zu machen und danach nicht sich ausgebrannt zu fühlen. Also für mich ist das wirklich harte Arbeit, 5 Tage Trainings zu machen, und er könnte danach nochmal 2 Tage weitermachen. Das ist schon was ich auch bewundere. Ne? Und das nach, wie lange macht er das jetzt? Seit 1990, also 30 Jahren. Ne? Also das hindert ihn nicht daran, einfach weiterzumachen. Also er kriegt einfach Energie aus den Leuten. Und das ist bei mir nicht so krass vorhanden, sondern ich brauche auch immer wieder Ruhezeiten. Das, was ich vorhin gesagt habe, einfach mal einen Morgen, wo ich mich komplett mit einem Thema intensiv beschäftigen kann, ohne dass ich irgendwelche Störungen habe. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du in sein Büro gehst, ist immer offen, bei mir nicht. Ja. Also bei mir sage ich auch, wie dringend ist es? Brennt die Bude ab? Okay, dann kommst du in 2 Stunden wieder. Ich habe auch draußen so ein Schild, da hängt momentan auch, da steht Do not disturb, und wenn ich Fokusarbeit machen muss, dann hängt das auch draußen. Und das würde er nie machen, ja, weil er einfach immer eine offene Tür hat. Und da kannst du jetzt wieder sagen, ne, das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Es hat immer Stärken und Schwächen, beide Varianten. Ich glaube nicht, dass eine besser ist, aber wir ergänzen uns natürlich auch in der Firma schon sehr gut durch diese Fähigkeiten.
Du bist ja eigentlich, wenn ich das so bildhaft darstellen kann, in die Fußstapfen von deinem Vater getreten. Und ich möchte noch einmal kurz, auch wenn ich nicht unnötig in der Wunde wühlen möchte, auf den Vorfall mit der IT-Geschichte kommen. Denn ja, einerseits war das ja das Monetären, dass man sagen, okay, ja, das ist die Geschichte als Unternehmer, dann hat man das unternehmische Risiko, also abschreiben und vergessen. Auf der anderen Seite das Persönliche, also einfach so hoppla, war ein Ausrutscher und am Montag beginnen wir wieder auf Feld 1, ist es ja auch nicht.
Nein.
Was denkst du vielleicht hier noch einmal kurz, oder es gibt mir auch noch ein bisschen und das Thema von der Resilienz. Wie war dieser Moment, wo du erkannt hast, hey, jetzt ist wirklich an der Wand. Wie war dieser Moment für dich und vor allem auch noch wichtig, wie bist du aus diesem, ja, ich sag mal, aus dieser Delle, aus diesem Loch wieder hervorgekommen?
Ja, also der Moment, wo ich wusste, dass es an der Wand ist, war tatsächlich hier in meinem Büro, also hier am runden Schreibtisch links neben mir. Da habe ich morgens mit dem ITler gesprochen, der hat gesagt, alles kein Problem, wir können morgen live gehen. Und danach kamen die 2 Hauptanwender zu mir ins Büro und haben gesagt, Deborah, es ist auf gar keinen Fall, wir können auf gar keinen Fall morgen damit arbeiten. Es geht nicht. Wir müssen jetzt dir ganz klar so sagen, stopp, es geht nicht. Und da wusste ich, das ist ein viel größeres Problem, als mir bewusst war, ne? Weil die Aussagen einfach so dermaßen konträr waren und die beiden wirklich schon sehr, sehr harten Gegenwind in dem Moment gemacht haben. Ja, und dann habe ich natürlich, so wie ich das eigentlich immer mache, mir erstmal einen Überblick verschafft über die Sachen. Also ich habe diesen Stopp in dem Moment gemacht, weil ich wusste, wenn die Anwender so vehement sagen, das geht nicht, dann kann ich das nicht machen. Hm. Also ich war mir schon klar, dass die sich manchmal anstellen oder manchmal einfach nur einarbeiten müssen, aber ich kenne die beiden ja auch sehr gut, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, ich wusste, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Satz, hab das dann gestoppt und hab mir dann erstmal einen Überblick verschafft und quasi geschaut, okay, was müssen wir denn tun, um überhaupt damit arbeiten zu können, was müsste geändert werden, und hab das dann einfach tatsächlich in der Situation das Kommando übernommen. Jetzt kann man sagen, okay, eingemischt, als es schief lief, aber ich würde heute sagen, es war ein Fehler, sich nicht früher einzumischen, also es war ein klassischer Führungsfehler. Manchmal ist es schwierig, die Balance zu finden, finde ich, zwischen wann mische ich mich ein, wann mische ich mich nicht ein, aber Führung heißt ja auch, du fährst eben, du hast gesagt, du segelst gerne. Ich war vor ein paar Wochen bei meiner Freundin wohnen auf dem Segelboot, und da muss auch immer geklärt werden, okay, wer hat denn jetzt eigentlich das Kommando auf dem Segelboot, wer übernimmt die Führung, weil jeder eben eventuell anders entscheiden würde, und ich bin ja diejenige, die am Ende auch verantwortlich ist und die auch die Zahlen verantwortet und das Geld verantwortet, und bei, sage ich mal, allem Vertrauen oder aller Autonomie, die ich halt ermöglichen möchte, hätte ich mich einfach zu einem früheren Zeitpunkt einmischen müssen. Das habe ich dann einfach später gemacht und dann im Prinzip geguckt, wie kann ich jetzt das einigermaßen so hinkriegen, dass alles funktioniert. Also ich sage immer, ich benutze dieses Wort sehr oft, ein Minimum Viable Product, also so, dass wir einfach arbeitsfähig sind. Und das hat dann auch funktioniert, ja. Also, aber klar, also für mich, wenn wir jetzt im Sinne von der Resilienz wieder denken, für mich ist bei Resilienz immer ganz, ganz entscheidend die Frage, wie komme ich nicht das zweite Mal in so eine Situation? Also, ne, dass einem einmal, das sage ich auch Mitarbeitern so, dass einmal sowas schiefläuft, okay. Und natürlich sage ich jetzt nicht einfach, abgehakt und weg ist. Ich habe mir natürlich super viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe danach ein IT-Beratungsunternehmen zum Beispiel an Bord geholt. Ich habe mich mit IT beschäftigt. Also mein Mann lacht zwar heute, der ist ja bei uns IT-Leiter, der lacht zwar, wenn ich sage, damals war es noch nicht. Aber ich habe ihn zum Beispiel auch als Konsequenz einer dieser Sachen an Bord geholt, weil er jemand ist, der halt sehr, sehr viele Risiken sieht, und weil ich einfach weiß, dass er halt in meinem Interesse oder in unserem Interesse auch nochmal mit drauf schaut, weil bei IT muss man einfach sagen, kannst du extrem viel Geld versenken. Und für mich war dann einfach wichtig, okay, wie passiert mir das noch nicht nochmal? Und ich habe gelernt, wie geht IT-Projektmanagement, worauf muss man achten, wo sind noch Kriterien, wie ich mich mit sowas auseinandersetzen kann, dass ich nicht das Gefühl habe, also ich hatte damals auch das Gefühl, ich war auf diesen Berater angewiesen. Ich hätte nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich für eine Software entscheiden. Und heute weiß ich einfach absolut, dass das A nicht gestimmt hat und B weiß ich, wie man es tut, also wie man sich eben für solche Sachen entscheidet.
Weißt du, Deborah, es gibt doch diese Kurve von Kübler-Ross. Ja, also wenn etwas Schlimmes eintritt und dann kommt zuerst das nicht akzeptieren und irgendwann kommt dann der Punkt, okay, es ist jetzt so. Und was du jetzt beschrieben hast, war einerseits der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, beziehungsweise auch, wo auch von außen mitgeteilt worden ist, hey, geht so nicht. Wir müssen hier einen Stopp machen. Und auf der anderen Seite, was waren dann die praktischen Learnings, was wirst du in Zukunft nicht mehr machen? Also das stimmt beides. Was mich hier noch interessiert, Deborah, das war dazwischen passiert. Oder? Der Moment vielleicht, kann man so umschreiben, die ging dann hinaus, du hast die Tür zugemacht und musstest hier reingeschehen. Das Ding habe ich jetzt wirklich an die Wand gefahren. Jetzt könnte man sagen, okay, die Deborah, die hat es noch einfacher. Das ist ihr Unternehmen. Wenn sie angestellt wäre, wäre sie wahrscheinlich auf die Straße gestellt worden. Aber hier kann man ja nicht den Inhaber auf die Straße stellen. Das hat vielleicht ein bisschen Druck weggenommen. Aber ich kann mir vorstellen, du wirkst sehr selbstbewusst, du bist mit beiden Beinen auf dem Boden, du weißt, was du bist und was du kannst. Und trotzdem, diese Phase, wo du realisiert hast, das ist jetzt wirklich schief gegangen. Was hat das bei dir ausgelöst? Und eben, was hat dir dann geholfen, diese vielleicht auch negativen Gedanken wieder auf die Reihe zu bringen?
Also natürlich hast du Zweifel an die, also in so einer Situation kenne ich wenige Menschen, also die haben ein anderes psychisches Problem, die nicht irgendwie an ihren Fähigkeiten zweifeln. Also ich habe auch bei allen Stärken, die ich von mir kenne und bei allen Erfahrungen, die ich habe, habe ich regelmäßig Zweifel an mir in verschiedensten Bereichen. Und ich habe mal irgendwo einen LinkedIn-Post, war es glaube ich, gesehen, dass alle Führungskräfte ein Problem haben, die an sich selbst zweifeln. Und da habe ich auch drunter gepostet, weil ich das absolut falsch und inkorrekt fand, habe ich gesagt, dass ich seit Jahrzehnten Führungskraft bin und immer wieder an mir zweifle. Und ich halte das für eins der, also es darf natürlich nicht zu viel Zweifel sein, aber ich glaube, dass Zweifel eins der wichtigsten Punkte sind, die du immer wieder hast, weil sie zeigen dir halt auch Stellschrauben auf und Potenziale auf und Sachen auf, wo du hingucken kannst. Und ich glaube, es ist halt nur wichtig, sich nicht von diesen Zweifeln auffressen zu lassen, sich nicht von der Angst auffressen zu lassen, sondern trotz der Angst zu handeln. Also natürlich hatte ich Angst davor, das alles noch schlimmer zu machen. Natürlich hatte ich Angst davor, jetzt kündigt mir die Seite oder die Seite. Aber das habe ich einfach gelernt. Angst ist nie ein guter Berater. Und deswegen habe ich einfach viele Resilienzmethoden, Stressmethoden, wie ich einfach die Angst wirklich nicht so stark hochkommen lasse. Eine Sache ist tatsächlich, sich mit den Sachen nicht so intensiv zu beschäftigen im Detail, was jetzt alles schieflaufen kann, sondern einfach wirklich zu handeln und versuchen, das Positive rauszuziehen. Also was meine ich damit? Versuche mal ein Beispiel zu machen, das vielleicht jeder nachvollziehen kann. Ich habe zwei kleine Kinder, ne, und ich kannte früher, glaube ich, gar nicht so richtige Ängste. Aber ich glaube, jeder, der zwei kleine Kinder hat oder Kinder hat, kennt zum ersten Mal so richtige Ängste im Sinne von, oh Schreck, was mit denen was passiert. Und bei Instagram gibt's ja ganz, ganz viele schreckliche Geschichten, wo ein Kind einen Unfall hat und sein Bein verliert. Und da hat tatsächlich eine befreundete Trainerin, deren Kind hatte mit 5 einen Fahrradunfall und lag wirklich monatelang im Koma. Und ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich echt eine starke Angst vor solchen Sachen hatte. Und mir wurde das immer ausgespielt bei Instagram. Ich habe es immer angeklickt, ja, und immer angeguckt. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer, ne? Bis ich dann wirklich bewusst versucht habe, das komplett abzustellen, nichts mehr mir in die Richtung anzugucken, weil das bringt dich halt nicht weiter und es hilft dir halt nicht, ja, und dann, sondern bewusst zu versuchen, zuversichtlich zu sein, sich bewusst zu machen, du hast nicht alles in der Hand, ja, aber du kannst eben das Beste tun, damit solche Dinge nicht passieren, ja, dass die Kinder schwimmen lernen, dass die Kinder einen Fahrradhelm tragen und so weiter und so fort. Und ja, also ich vielleicht auch, hilft mir auch mein Glaube dabei, ja, dass ich einfach weiß, dass die Welt liegt nicht in meiner Hand und ich kann eben immer nur das beeinflussen, was ich auch beeinflussen kann, aber deswegen tendiere ich in solchen Momenten nicht dazu zu sagen, okay, alles ganz furchtbar und wir sind jetzt am Ende, sondern ich versuche mich bewusst mit der positiven Zukunft zu beschäftigen, was nicht heißt, dass ich mich nicht mit den Zweifeln auseinandersetze, aber ich glaube, dass es einfach ein zielführender Weg ist, als immer wieder, sag ich mal, in den Schmerz reinzustechen. Man muss manchmal durch die Angst durch, das ist keine Frage, ja. Und auch ich finde es auch total wichtig, Ängste zuzulassen und sich dann zu hinterfragen, ja, warum verursacht das denn bei mir so eine Angst, ja, wenn ich so kleine Kinder sehe? Aber das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann und trotzdem positiv handeln oder trotzdem nicht so stark drauf einsteigen muss.
In meiner Arbeit mache ich oft die Beobachtung, dass es heute wirklich anders ist als noch vor vielleicht 15, 20 Jahren. Vor 15, 20 Jahren war es wirklich noch so, als Führungsperson strahlst du Sicherheit aus. Und heute denke ich, dass es angebracht ist, dass ich auch zeigen kann, dass ich im Moment in der Sache unsicher bin. Und das auch einbringen und das so auch zur Sprache bringen, um dann eine Lösung hinzukriegen. Und das andere ist, was mir immer geholfen hat, ist der Selbstzweifel. Ich glaube, wenn man null Selbstzweifel hat, dann wird es schwierig, vielleicht sogar gefährlich. Wenn ich aber diese Zweifel habe, dass ich wirklich das differenziere, ich zweifle nicht an mir als Person, aber ich habe Zweifel an meinen Handlungen. Ja, ich hinterfrage meine Handlungen. Und wenn ich das mache, dann denke ich auch, kann ich aus sogar negativen Erkenntnissen oder Erfahrungen, kann ich etwas Positives ziehen und kann das nachher für die Zukunft auch im Sinne von Resilienz noch weiter stärken. Wie hier noch zum Abschluss, was glaubst du, was wird in der nächsten Zeit die zentrale, auch wenn es mehrere Faktoren sind, aber was wird die zentrale Fähigkeit sein, die eine Führungsperson in Zukunft ganz sicher beherrschen muss?
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, dass das mit das Wichtigste sein wird. Weil wir wissen einfach nicht, was kommt. Strukturen werden sich ändern, Jobs werden sich ändern, Führung wird sich ändern, Menschen werden sich ändern. Und ich glaube, dass wir wirklich lernen müssen, mit diesen Rahmenbedingungen umzugehen und bereit sind, uns anzupassen mit dem, was kommt. Ne? Also es gibt ja einmal die, sage ich mal, Reaktion auf etwas, aber auch proaktiv zu gucken. Und ich glaube, beides ist wichtig. Mhm. Also bewusst schon zu steuern im Sinne von, okay, wo können wir Anpassungen machen, aber auch zu gucken, was passiert und dann eben darauf zu reagieren. Aber es ist, wie du schon sagst, also ich könnte jetzt auch nochmal 10 Begriffe hinterherhauen. Ich glaube, das ist ein starker, ein extrem starker Punkt, glaube ich.
Ich denke sogar, das ist wirklich ein zentraler, denn ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer 10-Meisterin und die hat ganz klar auch, was sich auch mit meiner Meinung deckt, dazu geäußert, Führung beginnt immer zuerst mit Selbstführung.
Immer.
Und wenn ich die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit wirklich leben will, dann muss ich eine gewisse Grundsicherheit in mir haben, sonst bin ich nicht anpassungsfähig. Dann versuche ich an allem festzuhalten und wehre mich gegen jede Veränderung oder gegen alles, was anders sein könnte, ich verstehe. Deborah.
Ja, ich glaube, um da nochmal kurz einen Satz dazu zu sagen, ich glaube absolut, dass es immer mit einem selbst anfängt, und dass du da die Dinge lösen musst und dann erst die Sachen auch von den anderen erwarten und an die anderen ranbringen. Es fängt immer mit dir selber an. Jede Beziehung fängt mit dir selber an. Unzufriedenheit, sage ich immer, ist oft immer außen ausgelöst. Ich habe das Gefühl, ich bin unzufrieden in vielleicht im Job, ich bin unzufrieden in meiner Partnerschaft. Aber es ist immer die Frage, wie kann ich mit mir selber glücklich und zufrieden sein? Und dann werde ich auch in der Partnerschaft oder im Job oder sonst irgendwo glücklich sein. Wenn ich selber alleine mit mir nicht glücklich bin, dann habe ich auch keine Chance, dass ich als Führungskraft nachher glücklich bin.
Vielleicht macht das hier gleich den Weg zum nächsten und zum letzten Punkt, und zwar Buchtipp. Ja, für mich ist es immer wieder spannend, von meinen Gästen zu erfahren, was ihr Lieblingsbuch ist oder was sie im Moment auf dem Nachttisch haben, welches Buch sie im Moment vielleicht auch begleitet. In der Fülle von Büchern, die du natürlich hast, wo würdest du jetzt als erstes hineingreifen und sagen, hey, dieses Buch finde ich cool, kann ich empfehlen?
Ja, ich bin ja ein absoluter Buchjunkie, muss man dazu wissen, ja. Also ich habe schon als kleines Kind mit der Taschenlampe unter der Decke gelesen. Es waren früher eher Romane, heute sind es Romane und noch viel mehr Sachbücher, wahrscheinlich 80% Sachbücher, 20% Romane. Und es ist super schwierig für mich, auf das ein Buch zu reduzieren. Aber wenn ich überlege, was hat mich am meisten beeinflusst, vielleicht jetzt sage ich mal in der Führung oder meinem Denken in den letzten Jahren, ist es wahrscheinlich von Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken.
Und was hat dazu geführt, dass dich dieses Buch so gepackt hat?
weil es einfach eine unfassbar gute Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Forschungserkenntnissen ist. Und es geht ja immer wieder um die Frage, wie kann ich, also wir haben ja ein starkes intuitives Denken und wir haben ein weniger ausgeprägtes rationales Denken. Und unser intuitives Denken führt uns aber oft auch in Fallen rein. Und die Frage, die er ja immer wieder stellt, ist quasi, wie können wir bessere Entscheidungen zum Beispiel treffen? Wie können wir anders denken? Und ich finde, gerade in der Führung ist ja Entscheidungstheorie ist eins der wichtigsten Kompetenzen, die wir auch so brauchen. Ja, also wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Und ich finde, dass dieses Buch, auch wenn es eigentlich gar nicht nur darüber handelt, eine sehr gute Grundlage dafür schafft, sich immer bewusst zu machen, wo sind die Fallen, wo sind Denkmuster, die schwierig sein können. Und ich finde, das ist, bringt er also richtig gut auf den Punkt, wäre jetzt falsch, weil es ist ein ziemlich langes Buch. Aber es ist einfach wirklich jede Seite wert. Und es fasst ganz, ganz viele andere Bücher aus meiner Sicht zusammen. Also viele haben ja von ihm geklaut nachher.
Ja, ich schaue das manchmal als eine gegenseitige Befruchtung an. Ja, das, das Rad wird selten wirklich neu erfunden.
Absolut.
Deborah, ich danke dir.
Ja, in Bezug auf Resilienz, ein Zitat aus dem Buch vielleicht noch.
Sehr gerne.
Er sagt in Bezug auf Resilienz, er sagt immer, nichts ist so wichtig, wie wir denken, während wir darüber nachdenken. Ja, das war auch so eine wichtige Erkenntnis für mich, weil immer, wenn wir uns aufregen oder ärgern, das ist ja alles resilienzhemmend, wenn wir uns einfach über Dinge aufregen, die wir gar nicht ändern können. Mhm. Und das fand ich so essentiell zu sagen, ja, wir denken immer, das ist so wichtig, ja, und dieses eine Ding und hätten wir das nur anders. Aber nichts ist so wichtig, wie wir denken, während wir darüber nachdenken. Daniel Kahneman.
Ja, ich habe hier noch einen Anspruch, den man hier noch anführen kann. Shit happens, um vielleicht das akzeptieren zu können.
Ja, shit happens, genau.
Deborah, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir noch einen restlichen schönen Tag und viel Freude mit deiner Familie und bis zum nächsten Treff. Mach's gut.
Sehr gerne.
Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Gespräch gefallen und Sie haben die eine oder andere Erkenntnis daraus können ziehen. Haben Sie Wünsche oder Ideen für zukünftige Episoden? Dann freue ich mich, wenn Sie mir das per E-Mail mitteilen. Und zwar unter der Adresse urs.lüthi@jumcon.ch. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.